Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Alex Tuspas.
Beruf?
Jetzt Geschäftsführer eines E-Bike-Herstellers.
Sommerloch oder Sommerhoch?
Sommerloch, ich möchte sogar von Sommer, einer Monster-Sommerspitze sprechen.
Verkehrswende kommt unaufhaltsam oder wird schön ausgebremst?
Lässt sich nicht ausbremsen, kommt auf jeden Fall.
E-Scooter, ja oder nein?
Nein.
Twitter oder X?
Zwei Herzen in meiner Brust, aus einer Markensicht völliger Knieschuss. Vielleicht gibt es einen sehr schlauen Plan von Elon Musk, ich verstehe ihn da nicht.
Ja, das tatsächlich habe ich mir auch schon, er muss irgendwie so einen Masterplan haben oder er ballert sich einfach wirklich in jegliche Füße, Knie und überall hin.
Yes.
Hey Alex, wohin hast du in der letzten Zeit welches Rad genommen?
Also ich habe tatsächlich in letzter Zeit, wir hatten immer zwei Autos, das zweite Auto ist weg. In München bin alles mit einem tatsächlichen Hefer Trekking 7 gefahren. Das ist tatsächlich aus zwei Gründen. Erstens, weil es gutes Rad ist und zweitens, weil ich es testen wollte. Und bin pro Tag so circa 30 bis 35 Kilometer zur Arbeit und zurück, also ein typischer Commuter, durch die Innenstadt München.
Ja, mit was fangen wir an? Bleiben wir vielleicht gleich bei Hefer. Mhm. Weil du bist auch so ein guter Cliffhanger. Also vielleicht kann ich dich ja schon mal so ein bisschen anteasern. Als eine der prägenden Figuren in der E-Bike-Entwicklung. Ich glaube, dass einige Räder nicht so aussehen würden, wie sie aussehen oder damals ausgesehen haben ohne dich. Und vielleicht würden auch einige Begrifflichkeiten nicht so dastehen wie heute. Ich weiß gar nicht, wie viel du da sagen darfst, aber das ist jetzt ein hervorragender Cliffhanger. Aber kommen wir zu Hefer, weil ich glaube, die Marke kennen auch noch nicht so viele, gibt es auch noch nicht so lange.
Ja.
Magst du erzählen, um was es sich da handelt?
Ja, Hefer ist tatsächlich ein junger Hersteller, also jetzt offiziell 1,5 Jahre. Die Geschichte geht relativ lang zurück. Sitzt in Maisach bei München, also ist ein man hört es aber im Dialekt, das passt schon ganz gut zusammen. Und ist tatsächlich auf den ersten Blick ein E-Bike-Hersteller, den man jetzt, wie es einige gibt. Wir haben ja ca. 1600 Fahrradmarken weltweit. Jetzt fragen Sie natürlich, warum brauchen wir jetzt nur eine? Ist tatsächlich nur auf den ersten Blick so, dass Hefer jetzt in diesem großen Trend mitschwimmt. Wir machen sehr, sehr viele Dinge anders. Nebst der Tatsache, dass wir zum Beispiel einen eigenen Antrieb entwickelt haben, komplett in Deutschland fertigen, es montieren, das Zeug nicht von außerhalb kommt. Und noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die wir tatsächlich anders machen als der Rest. Was oft gefragt wird, ist, wie spricht man das Haus? Ist es nicht Hepa? Und woher kommt der Name? Der Name ist ganz einfach, das ist Abkürzung von Hephaistos. Das ist der griechische Gott der Schmiedekunst und des Feuers. Und die Idee, warum dieser Name Pate stand für Hefer, ist ein relativ einfacher. Ein bisschen Kultur hier. Hephaistos war eigentlich der unbeliebteste Gott, dessen Vater Zeus hat ihn schlicht und ergreifend aus dem Olymp geworfen. Und
oder
er hat
seine Mama, oder? Also ich dachte immer, die Hera, aber du sprichst jetzt hier mit der Geisteswissenschaftlerin.
Nee, ich glaube, das war tatsächlich der Zeus. Weil er so hässlich war, schmeißt ihn raus. Er landete hart, hat er seit seines Lebens humpeln müssen und ist in der Verbannung. Dann hat er sich seinen Weg zurück in den Olymp durch eigene Leistung, durch die Verbindung aus Kunst und Handwerk, also wir nennen es Design und Technologie, zurückerkämpft. Und das ist tatsächlich so eine typische Underdog-Geschichte und das ist tatsächlich so ein bisschen auch stilprägend für Hefer. Also wir wissen, dass auf uns keiner wartet, sondern wir müssen uns den Weg, in Anführungszeichen, den Olymp, durch die Verbindung aus Technologie und Design und durch viel Blut, Schweiß und Tränen erarbeiten.
Mhm. Ja, er ist der Gott der Handwerker, daher kenne ich ihn auch, Schmiedekunst auch. Hat übrigens auch Pandora aus Lehm geschaffen und die Büchse dazu. Also er war eigentlich dafür verantwortlich, dass das Unheil über die Menschheit gekommen ist. Aber das ist nebenbei. Nee, wir bleiben bei der positiven Geschichte. Also du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Du hast angeteasert, dass Hefer schon länger existiert, aber noch nicht so lange auf dem deutschen Markt, beziehungsweise als Marke, als E-Bike-Marke.
Ja. Also die Geschichte von Hefa geht tatsächlich fast 7 Jahre schon in die Vergangenheit. Dort hat der Ursprung damit begonnen, dass die Firma, die hinter Hefa steht, ist, nennt sie Gobau. Das ist ein Mittelständler, tatsächlich aus China. Und da komme ich dann gleich drauf. Jetzt gehen bei vielen die Alarmlampen los, aus guten und nicht guten Gründen. Da kommen wir gleich drauf. Und die sind tatsächlich Weltmarktführer in elektronischen Motorsteuerungen. Die machen 20 Millionen Motorsteuerungen. Die sind ganz, ganz starker Treiber in der neuen Mobilität.
Was heißt Motorsteuerung? Also sprichst du hier von Mikromobilität oder?
Ja, für E-Motorräder und E-Scooter. Das heißt, das sind die kleinen Devices, die Elektromotoren steuern, damit man auf dem Motorrad sicher fahren kann. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Auch die Idee dieser von Gobau, also von diesem Mutterkonzern, wenn man so will, ist, dass man die Mikromobilität voranbringt durch Leistung. Also dass man durch Motorsteuerung ist ein zentrales Bauteil, durch eine hohe Performance, hohe Leistung, aber einen überschaubaren, also wirklich einen Preis, der auf Erden bleibt, damit die Mikromobilität überhaupt eine Chance hat, in die Breite zu kommen. Und da sind die sehr, sehr gut, haben nach einer Erweiterung des Geschäftsmodells gesucht und haben natürlich dann den E-Bike-Markt entdeckt und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass das wichtigste Bauteil, also die wichtigste Komponente an einem E-Bike, ist tatsächlich nicht der Rahmen, ist nicht die Federgabel, nicht die Schaltung, sondern es ist das Antriebssystem. Und haben dann angefangen, 100 Ingenieure über 5 Jahre diesen Antrieb zu entwickeln, einen komplett eigenen Antrieb. Und aus strategischer Entscheidung kam daraus, dass sie dann die Idee hatten, dann nicht nur einen Antrieb zu bauen, sondern ein komplettes Fahrzeug. Also im Grunde genommen das, wie die deutsche Automobilindustrie groß geworden ist. Dass du nicht nur einen Rahmen baust, bei dem du irgendein Motor einbaust, sondern dass du das gesamte Fahrzeug aufeinander abstimmst und dann auch der Antrieb und der Rahmen ein komplettes Fahrzeug ergeben. Also im Grunde genommen das, was Mercedes, BMW und alle großen Automotives, KTM oder die Motorradhersteller schon seit Anbeginn der Zeit tun.
Also das Herz geschaffen mit dem Motor und dann darum herum genau. Die nicht Pandora geschaffen, sondern was Schönes.
Ja, genau. Nee, das exakte Gegenteil. Und meine Aufgabe ist es seit... Sie kennen Gobau schon relativ lang. Ich bin jetzt seit kurzem an Bord und habe die Produkte auch über einen anderen Weg bereits mitentwickeln können. Und bin jetzt hier in München dabei, das Team hier aufzubauen. Und Hefa ist tatsächlich ein deutscher Hersteller. Also das heißt, wir sitzen in Deutschland, deutsche Mitarbeiter und haben, wie gesagt, fertigen, assemblieren komplett in Deutschland. Und
Also alles in Meiser. Ihr habt da richtig die Produktions- oder Assembly-Stätte und entwickelt direkt vor Ort.
Nicht komplett, weil wir so schnell für diese Volumen, die man braucht, gar nicht die Fertigung aufbauen können, sondern da haben wir tatsächlich einen Produktionspartner in Deutschland, der schon seit langem jetzt fertig und jetzt auch für uns fertigt. Aber das Ziel ist schon, das wirklich in eigener Hand zu haben.
Crazy. Also ich bin über Hefa gestolpert vor 1-2 Jahren. Bei einer Presseveranstaltung und bin das Tracking 7 eben damals gefahren und dachte mir, also zum einen dachte ich mir, der Name Tracking ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich finde es auch so ein bisschen verstaubtes, angestaubtes Wort, Begrifflichkeit, vielleicht auch gerade so im Outdoor-Bereich, dieses Tracking. Und ich habe es eher so für mich wahrgenommen als so eine eierlegende Wollmilchsau. Also du hast was eben, sonst wärst du jetzt auch nicht hier, super in der Stadt funktioniert, weil es nicht so wuchtig ist und du könntest Packtaschen dran machen für die Stadt zum Einkaufen und du kannst halt gleichzeitig auch, was weiß ich, zum See rausfahren oder sagen, ich fahre damit den Inntal-Radweg. Oder?
Ja. Das liegt ein bisschen in der Natur dieser Trekkingräder. Also ich gebe da recht, dieser Name Trekkingrad, der stimmt schon lange nicht mehr, der hat sich halt als solches etabliert und was wir bei Hefa grundsätzlich versuchen, ist, dass wir keine artifiziellen Wortschöpfungen, sondern einen relativ generischen und sehr, sehr global gültigen Namen entwickeln, der es dem Kunden sehr leicht macht, das Produkt zu verstehen. Der Vorteil an solchen Touren- und Trekkingrädern, die sind wirklich absolut, das sind extrem gute Allrounder. Man ist relativ unabhängig von den Straßen, von dem Untergrund. Ich bin relativ unabhängig von der Streckenlänge durch eben die Ausstattung, die das Modell hat und die Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und ich bin relativ unabhängig auch von Wind und Wetter und der Topografie, weil mit dem sehr, sehr drehmomentstarken Motor und einem großen Akku Dafür habe ich die volle Flexibilität. Das ist jetzt kein Verkaufstext für dieses Modell, sondern
ja, so ein bisschen die Erklärung, weil also ich finde dieses Tracking, man geht dann in den Reiter auf der Webseite und landet in Tracking. Wenn man nach einem urbanen Rad oder so einem Allrounder sucht, dann weiß ich nicht, ob jeder tatsächlich bei Tracking landet. Und es steht im Titel, also Tracking 7 ist tatsächlich der Name. Und vielleicht solltet ihr euch einfach griechische Mythologie hier auch zur Seite machen.
Ja, ja. Also man merkt schon, wie hart ich mich tue mit der korrekten Geschichte des Hephaistos. Wahrscheinlich gibt es jetzt ganz viel Feedback, was
ich
da glaub, alles nicht
Ich glaube, die korrekte
stimmt.
Geschichte, die gibt es in der griechischen Mythologie nicht.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr, ja.
Und das ist ja das Spannende, dass die so viele Interpretationen rauslassen. Also ob es jetzt Hera war oder Zeus, egal. Aber ja, passt. Also ich finde, wie gesagt, es war so eine eierlegende Wollmilchsau, die super in der Stadt funktioniert und aber eben gleichzeitig auch für Menschen ist, die vielleicht weiter pendeln oder sagen, ich brauche das Rad aber auch mal für eben den Weg zum See oder für die Freizeit in welchem Bereich auch immer.
Muss man ehrlicherweise sagen, es war auch der Grund, warum Hefa damals mit diesem Modell gestartet hat, weil nur natürlich da die Trefferquote erstmal am größten ist. Und weil als junger Hersteller musst du erst einmal den Markt
aber gleichzeitig,
und das
ich glaub,
schaffst du nicht.
Ja, aber gleichzeitig auch dieser Tourenmarkt ist, glaube ich, auch recht anspruchsvoll. Also wenn du da so ein bisschen reingehst in diese Radreise-Ecke, da sind die Leute eben schon anspruchsvoll. Und das Thema China hatten wir jetzt gerade schon. Ja. Ganz kurz, das Zweite, was mir natürlich aufgefallen ist und was wirklich krass war der Preis. Und ich glaube darüber, das ist auch so euer USP. Es geht bei 2.500 los und geht nicht weit nach oben für so ein Rad. Denkt man natürlich gleich, chinesische Kinderhände und schlechte Komponenten.
Genau. Also erstens mal, Kinderhände sollten in der Produktion nie zum Einsatz kommen. Das ist ein Thema, das global ausgeschlossen werden muss. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, wir müssen jetzt zwei Dinge betrachten. Das eine ist, wir können jetzt, ist eine schwierige Diskussion über das Thema China. Ich bin lang genug in der Industrie, dass ich weiß, woher die Komponenten kommen. Und wenn wir zum Beispiel auf der Eurobike, der weltgrößten Fahrradmesse, alle Rahmen, die aus Fernost kamen, aus der Messehalle entfernen würde, wären die Messenhallen leer. Weil wir müssen es einfach mal, unter vorgehaltener Hand, jeder Marktteilnehmer, der ehrlich ist, wird relativ schnell zugeben, dass der ganz große Teil der Bauteile tatsächlich aus Fernost kommt. Und egal, also fast 95-98% der Rahmen sind Fernost. Sei es China, sei es Taiwan, sei es Kambodscha, Vietnam, wo das Zeug mittlerweile produziert wird, weil diese alle Rahmen, also vor allem Aluminiumrahmen und Carbon noch viel schlimmer, ist alles Handarbeit. Und in Europa, Rahmenfertigung ist tatsächlich, so leid es tut, in einer gewissen Qualität und einer gewissen Quantität einfach nicht mehr möglich.
Ja, ich denke, die Quantität, also du hast dann die Qualität und es gibt ja inzwischen auch einige Hersteller, die hier ihre Rahmen produzieren, aber nicht in dieser Quantität, beziehungsweise in einer ganz anderen Preisklasse.
Ja, selbst das, ehrlicherweise, es gibt noch ein paar Custom-Hersteller von Rahmen, die gibt es in Europa tatsächlich. Die produzieren eine hohe Qualität, aber sobald du diese Kombination aus Qualität und Quantität brauchst, ist Europa tatsächlich, muss man ganz knallhart sagen, leer. Wir können keine Rahmen mehr bauen. Wir könnten sie auch gar nicht mehr finanzieren. Und dann das Thema robotergestützte Schweißen, also das Maschinen, das die Rahmen schweißen. Dazu müssen wir einfach verstehen, dass die Losgrößen dieser Rahmen bei weitem nicht so groß sind, wie man immer glaubt. Eigentlich ist der Fahrradmarkt ein wahnsinnig kleiner Markt. Da lohnt sich teilweise Automatisierung einfach nicht. Wir haben eine unheilige Kombination aus geringen Stückzahlen, sehr vielen Modellen, 4 bis 5, teilweise also 3 bis 5 unterschiedliche Rahmenformen. Wenn man das runterbricht, dann produzierst du einen Rahmen teilweise in einer dreistelligen Stückzahl. Und dafür eine Roboterschweißanlage aufzubauen, ist teilweise nicht lohnend. Und deshalb ist immer noch sehr viel Handarbeit im Spiel, auch in der Assemblierung, die ist praktisch aktuell fast nicht automatisierbar. Und deshalb wird da relativ die ganze Produktionskarawane von allen Herstellern sie Wege in der Globalisierung gesucht, wo sie das einigermaßen kostengünstig herstellen. Und ich möchte einen Punkt sagen, also nachdem ich meinen früheren Jobs sehr viel nach Asien gekommen bin und mit sehr viel mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kam, habe ich tatsächlich meine Einstellung zu dieser ganzen Globalisierungsthematik ein Stück weit verändern müssen. Und zwar, wir haben tatsächlich Familienväter erzählt, dass sie heilfroh sind, dass sie diesen Job jetzt bekommen haben. Und sie haben große Angst, dass irgendwann mal dieser Rahmenbau abgeschafft wird, weil sie sonst einfach ihre Kinder nicht mehr auf die Schule schicken können. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir knechten diese Menschen in Sweatshops. Erstmal stimmt das schon lange nicht mehr im Rahmenbau. Also da gibt es, gerade in China gibt es da relativ harte Sicherheitsvorgaben mittlerweile. Und zweitens, es ist tatsächlich so, dass diese Menschen da unten diese Arbeit brauchen, damit sie ihren Kindern eine andere Zukunft ermöglichen. Das war bei uns, also in Deutschland war das auch zeitweise auch, anscheinend diese ganze Industrialisierung muss eine Generation durch dieses tiefe Tal wandern. Und seitdem bin ich tatsächlich ein Stück weit vorsichtig zu sagen, wir müssen das alles wieder zurück zu uns holen, damit wir die Leute darunter entlasten. Wir nehmen denen einfach schlichtweg die Arbeit weg. Auch in Vietnam, da haben sie ganze Existenzen drauf aufgebaut. Das heißt, dass wir diese Arbeit exportieren, damit exportieren wir tatsächlich teilweise auch Möglichkeiten für ein neues Leben.
Ja, also das ist auch das, was ich natürlich viel höre von Menschen, die tatsächlich reisen und tatsächlich beruflich unterwegs sind und die Sachen auch sehen. Und wir sprechen ja jetzt hier, wie gesagt, nicht von einer T-Shirt-Fabrik in Bangladesch, sondern von Hightech. Auf der anderen Seite frage ich mich schon, wie erreicht man dann den Preispunkt, sind eure Arbeitenden so schlecht bezahlt?
Nee. Also wir assemblieren tatsächlich hier in München, das ist also teurer geht's fast nicht mehr. Es wird wahrscheinlich nur in der Innenstadt München noch teurer gehen. So, der Grund, warum wir diese Preise erreichen können, liegt ganz, ganz viel an 2 bis 3 Faktoren. Der Hauptfaktor ist tatsächlich das eigene Antriebssystem. Ein eigenes Antriebssystem zu fertigen, hat auch wirtschaftlich gewisse Vorteile. Warum? Weil die Wertschöpfung schlichtweg im Hause bleibt. Das heißt, wir zahlen diese Anführungszeichen Marge einen anderen Hersteller, der jetzt Antriebe baut, da bleibt ein relativ großer Teil der Wertschöpfung im Haus und damit lässt sich es anders kalkulieren. Dann der zweite Punkt ist tatsächlich diese Montage, die wir hier haben, die ist relativ stark wir arbeiten relativ stark nach Auftrag. Klassischerweise ist es so, du hast da Vororder rein und bestellst da beim Assemblierer die ganzen Waren, die werden dann irgendwann in Vietnam oder wo immer wird das zusammengeschraubt und dann ist es ein paar Wochen auf See, also dann wird es erst zusammengeschraubt, dann ist es auf See und dann plötzlich bist du 3/4 Jahr später, nachdem du die Bestellung aufgegeben hast, hat sich der Markt völlig verändert, wie wir es jetzt gerade haben, das ist extreme Overstocks im Markt und dann hast du ein Riesenproblem, weil du das Zeug loswerden musst zu jedem Preis. Und teilweise auch ins Minus. Und das musst du irgendwann wieder reinspielen. Und das versuchen wir tatsächlich durch ein Build-to-Order-Konzept zumindest zu minimieren. Aber der hauptsächliche Punkt ist tatsächlich das Antriebssystem. Und der dritte Punkt ist, dass wir relativ schmal kalkulieren, dass wir jetzt auch nicht die Marketing-Budgets beim Fenster rauswerfen, sondern dass wir jetzt eigentlich wie jeder normale Unternehmer versuchen, Kosten und Nutzen in einem gesunden Verhältnis zu halten.
Ja, ich finde das China finde ich gerade aktuell sehr spannend, weil wir geopolitische Herausforderungen oder Unsicherheiten auch haben und das sicherlich auch mit reinspielt, warum der eine oder die andere Marke shiftet und versucht, in andere Länder zu gehen und dann dort feststellt, Indien Foxconn hat jetzt zum Beispiel auch nicht funktioniert. Ja, also so ein paar Probleme tauchen sicherlich auf. Und auf der anderen Seite finde ich sehr spannend, dass jetzt von der Mutterfirma gesagt wird, wir brauchen Hefe Europa und das ist eigenständig und ihr entwickelt eigenständig für den europäischen Markt, weil der europäische Markt ja auch was anderes braucht. Und spezifisch spannend ist sicherlich auch im E-Bike-Bereich, was man jetzt, glaube ich, bei VW gerade merkt, dass VW es nicht geschafft hat, kommen wir jetzt in den Automotive-Bereich, aber den chinesischen Markt so zu knacken. Und jetzt kam gerade raus, dass sie ein sehr hohes Invest in Xiaopeng getätigt haben, um mit denen Fahrzeuge für den chinesischen Markt zu entwickeln. Und du bist ja jetzt sozusagen mit Maisach die Außenbastion oder Hefe Europa, Hefe Deutschland?
Nee, es ist Hefe gibt es tatsächlich nur Deutsch. Also es gibt
nur Deutsch. Also im chinesischen Markt gibt es überhaupt gar keine. Ah ja, okay, das ist sehr spannend.
Und da muss man 2 Dinge dazu sagen. Also ich habe in meiner Alexander von Humboldt hat mal gesagt, das nächste Zitat ist wahrscheinlich wieder völlig falsch ist. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt nie angeschaut haben. Und ich glaube, klassischerweise reist du viel nach Taiwan, nach China, du lernst die Leute erkennen, du lernst nicht das politische System primär erkennen, du lernst es natürlich erkennen, aber vor allem die Menschen. Und ich würde mal sagen, den Deutschen gibt es nicht. Es gibt auch nicht den Amerikaner. Und ich habe bis jetzt in keinem Land, wo ich in irgendeiner Form das Gefühl hatte, die Menschen sind doof, sondern die Menschen waren immer Wahnsinn. Und das Gleiche gilt auch für chinesische Menschen. Und was ich dort durch verloren habe, ist irgendwie diese Vorurteile, das sind ganz doof. Und die Chinesen haben unsere Arbeit weg. Und diese ganzen Vorurteile. Und es kommt immer auf die Menschen an. Und auch jede Firma da drüben ist, wir haben eine völlig falsche Vorstellung. Also, dass es da drüben, die wirklich alle stramm sitzen und salutieren. Nee, das ist ich würde sagen, der Unterschied zwischen denen und uns ist relativ gering. Und ehrlicherweise, auch wenn man es nicht gern hört, ist, gerade der Gobau-Konzern ist deutscher als wir Deutsche. Und die stehen total auf Deutschland und die sind ein bisschen geschockt, dass wir Deutschen doch ein bisschen wenig diszipliniert sind und ordentlich. Und
dann haben sie dich rausgesucht, Alex.
Ja, da haben sie den größten Fehler gemacht. Aber gut, den merken sie halt erst später. Und von dem her ist es so, dass ich lang gebraucht habe, bis ich diesen Schritt gegangen bin. Aber es hat Schlüsselmomente gegeben, wo ich gemerkt habe, verdammt, ich ließ mich auch von diesen Vorurteilen leiten. Habe aber dann gesehen, was ist, habe die Produkte gesehen und die Qualität gesehen und ich sage es dir, wie es ist, wie ich das damals auspackt habe. Ich bin vor dem ersten Mal in meinem Leben vor etwas gestanden, was ich selber mitentwickelt habe und war das erste Mal so, dass ich gesagt habe, okay, ist jetzt tatsächlich besser geworden, als ich gedacht hätte. Ich habe so einen Defekt, immer wenn es rauskommt, dann denke ich mir, meine Güte, was... Gott, wie viel kann ein Mensch noch machen? Und wie kann man die einfachsten Dinge verbocken? Und das haben die tatsächlich geschafft, dass ich das erste Mal gesagt habe, nee, Gott der Gerechte, das ist tatsächlich erstaunlich gut, das ist eigentlich verdammt gut. Und mir war es erstmal nicht klar, wie sie es geschafft haben. Ich weiß es jetzt mittlerweile, wie sie es geschafft haben. Und das war dann so, dass ich gesagt habe, okay, also der Ball rollt da noch einmal vor die Füße. Und da ist ganz viel Möglichkeiten drin.
Ja, um das Potenzial oder wo es in der Zukunft, weil ich kenne dich jetzt schon ein paar Jährchen und ich kenne dich als wahnsinnig zukunftsgetriebenen Menschen. Ich muss jedes Mal nach einem Gespräch mit dir eine Aspirin nehmen, weil mein Hirn hier explodiert und ist gut, dass wir mittags aufnehmen und nicht abends, weil sonst könnt ihr dann nicht schlafen, weil so viel Input drin ist, weil... Ja, so dieser Blick in die Zukunft, das ist nicht jedem so offen gestellt. Und bei dir ballert's richtig los. Wo siehst, oder klar, jetzt erstmal Markenaufbau, Hefa, aber so ein bisschen muss ich bei dir natürlich immer so ein bisschen in die Zukunft denken. Ja. Wo könnte es noch hingehen? Mikromobilität, Cargo?
Also für Hefa würde man sagen, was man jetzt mal klassischerweise macht, jetzt haben wir gerade, wir reden in einer Situation, wo Bamuf gerade gescheitert, also wirklich krachend bankrott gegangen ist. Also jemand, der tatsächlich viele Dinge anders machen wollte, sehr viele Teile selbst entwickelt hat. Mir fehlt da jeglicher Zynismus, das jetzt Freude strahlt, zu sagen, ich habe schon immer gewusst. Ehrlicherweise war es klar, dass es passiert, aber nicht wegen den Themen, die jetzt jeder anführt, dass sie ihr Service Konzept, dass sie eigene Bauteile gebaut haben und so weiter und so fort. Nee, ich glaube, das hauptsächliche Problem war, sie hatten einen Investor, klassischen Investor und klassische Investoren haben in der Fahrradindustrie praktisch keinerlei Chance, weil sie viel zu schnell und zu hart wachsen wollen. Und bei einem extrem kleinen Markt, also wir reden hier von Deutschland von nicht einmal 7,5 Milliarden Gesamtumsatz, der gesamte Markt macht, das ist gerade einmal der Konzerngewinn von Bosch, bei wahrscheinlich allen in Deutschland 800 Marken, kann man sich vorstellen, wie fraktal dieser Markt ist und wie lange es dauert, um eine Marktposition zu arbeiten. Und wenn man da zu schnell zu viel skalieren will und seine Hausaufgaben nicht macht, dann straft der Markt dich brutal ab. Und das ist OneMove passiert. Ihr Ansatz war richtig. Die haben sehr viel richtig gemacht. Sie haben bloß zu schnell zu hudelig, zu schnell hochskaliert. Und was wir...
Und du glaubst, dass die Nicht-Standardisierung, die Eigenentwicklungen der richtige Weg waren?
Dazu muss man tatsächlich den Vertriebsweg von OneMove im Auge haben. Wenn du, ich weiß nicht, ob es so speziell wird, aber jetzt momentan ist es so, dass 70% der E-Bikes, Fahrräder und E-Bikes werden im klassischen Fachhandel verkauft, nur 30% online. Da gibt es immer zwei große Verhinderer. Das eine ist das richtige Produkt finden, weil wir unfassbar viele Kategorien haben mit Rahmengrößen und so weiter. Und das zweite ist die Servicefrage. Wenn wir jetzt alle Online-Händler anschauen, also alle wie die großen Marken, die jetzt die Produkte verkaufen, dann verkaufen die eigentlich völlig normale Fahrräder oder E-Bikes. Die führen 100% zugeschnitten sind immer noch für einen B2B-Handel, also für einen Händler. Warum? Bestes Beispiel, Pedale haben wir links oder rechts Gewinde. das hat sich bis jetzt noch keiner die Mühe gemacht, das irgendwie zu kennzeichnen. Wenn jetzt ein Endkunde das Pedal reinschraubt und es nicht weiß, und woher soll das noch wissen, der wird wahnsinnig. Händler weiß das. Schaltung einstellen. Schaltung einstellen ist eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Es ist nur so, dass das die Endkunden ehrlicherweise nicht schaffen. Canyon oder die großen Hersteller, für die war es relativ wurscht, weil die relativ sportive Zielgruppe bedient haben, die Schaltung einstellen, einfach wissen und das Teil ihrer Lebensqualität ist. Aber die restlichen 99% der Menschen wollen keine Schaltung einstellen. Sie wollen ja keine Pedale montieren, sondern die wollen eigentlich Fahrrad fahren. Und wenn ich jetzt aber ein Produkt liefere, bei dem ich immer am Ende jemanden, einen Experten brauche, der das Produkt fahrfertig macht, weil ich es halb fahrfertig ausliefere, dann werden die Menschen da draußen natürlich nicht damit zurechtkommen. Van Hoof hat das, glaube ich, erkannt und gesagt, Leute, wenn man wirklich und wir haben einen anderen Vertriebsweg und da müssen wir das Produkt an den Vertriebsweg anpassen, weil dieser Vertriebsweg wird sich an unser Produkt nicht anpassen. Das beste Beispiel ist Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat die erste Vertriebsidee, er möchte irgendwas über das Internet verkaufen und hat dann Wochen, Monate damit verbracht, das richtige Produkt zu finden. Und dann ist er draufgekommen, das Buch ist das perfekte Produkt für den Vertriebsweg. Warum? Einfach zu verschiffen, zu verschicken. Zweitens, du brauchst kaum Beratung dafür, keine Serviceprobleme, also du brauchst kaum Beratung dafür und und. Das heißt, dieses Produkt passt perfekt in diesen Vertriebsweg. Ein E-Bike in der jetzigen Form passt in diesen Vertriebsweg relativ, ja, auf den ersten Blick mal schwer rein. Wenn du ein paar Kleinigkeiten veränderst am Produkt selber und nicht die Standardkomponenten verkaufst, die Standardkomponenten Shimano macht alles nur wirklich für einen Fachhandel. Das ist ja okay so, aber das funktioniert die D2C nicht. Und das hat Van Hoof erkannt und hat das tatsächlich teilweise ganz clever gelöst. Das Problem war nur, um sowas zu entwickeln, musst du das gesamte Servicekonzept im Gesamten entwickeln. Du musst eigentlich erst das Servicekonzept entwickeln und dann das Vermarktungskonzept. Und das geht da aber kein Investor mit. Die Investoren wollen Wachstum sehen. Wachstum, Marktanteil um jeden Preis. Und ich glaube, dass Van Hoof eher an dem gescheitert ist, als an diesem Weg, diese Spielregeln im Markt ein Stück weit zu verändern. Und jetzt glaube ich, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt über Van Hoof mir urteilen würde, dass die alles falsch gemacht haben. Die haben vieles richtig gemacht. Aber wie gesagt, sie haben ein paar Marktspielregeln nicht beachtet. So, und jetzt habe ich einen langen Bogen gemacht, um zu Eva kommen. Wir haben natürlich diese Marktkenntnis und wir wissen, dass wir in der Skalierungsphase erst dann kommen, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Sondern unsere erste Aufgabe ist, wir die Hausaufgaben richtig machen und im Markt ankommen. Und was dann passieren wird, sobald wir im Markt angekommen sind und an unserer Position gefunden haben, dann werden wir tatsächlich das Thema Innovation schon hart ausspielen. Warum? Weil wir natürlich besondere Möglichkeiten haben. Wir haben den gesamten Antrieb unter uns. Das heißt, wir können digitale Systeme integrieren, was wir wollen. Wir können digitale Mehrwertdienste selber entwickeln, weil wir es können. Soll null arrogant klingen. Wir können mechatronische Systeme entwickeln, weil wir das können. Und das dann tatsächlich diese Innovationsthematik dann viel stärker ausspielen. Aber immer nur, wenn es dem Konsumenten was nutzt. Also Innovation for Innovation's sake, damit wir irgendwelche Awards gewinnen, macht keinen Sinn. Sondern das Ziel wird immer sein, dass die Menschen da draußen wollen einfach nur Fahrrad fahren. Die wollen E-Biken. Fertig. Und was unsere Aufgabe ist, dass wir denen dieses Erlebnis so gut wie möglich und so friktionsfrei wie möglich liefern. Fertig.
Das musst du sagen, Alex. Wie viele Awards hast du gewonnen in deiner beruflichen Karriere bisher?
Also ich glaube, es sind irgendwas zwischen 35 und 40. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Das siehst du?
Ja.
Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob not for innovation's sake, aber sicherlich, also ja, mit dem Tracking 7 habt ihr den German Design Award auch gewonnen.
Ja.
Und ihr habt den Eurobike Award für den Antrieb gewonnen.
Genau.
Bei der Entwicklung du ja nicht dabei warst. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich war in der Jury, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass du Geschäftsführer von HEFA werden musst. Das muss ich hier erstmal als Disclaimer anführen. Ich meine, der Antrieb, der Motor kommt mit 2,8 Kilogramm.
Ja.
Und ich habe natürlich auch dann so ein bisschen recherchiert. Es sind noch nicht viele Beschwerden gekommen, glaube ich. Also es ist nicht so ein anfälliges Produkt, wo man dann sagt, ah ja, okay, das erklärt den Preis oder das ist halt eine eigene Entwicklung, die nicht funktioniert. Das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Ja. Und es schaut auch sehr, sehr hübsch aus, schmiegt sich schön ein in das Rad.
Also ich ich glaube, alles allen geht so, dass es ein bisschen too good to believe ist. Also da kommt jemand ums Eck, von dem man was gehört hat, plötzlich steht der Motor hin, der auf Anhieb auf ein Level springt, wo der Rest einfach mal ein paar Jahre braucht, um hinzukommen. Die Erklärung ist relativ einfach. Also das ist eine Kombination aus also diese Firma, die gibt es, also GoBau gibt es schon sehr lang und die haben sehr, sehr fähige Ingenieure und sind sehr, sehr gut auch in mechatronischen Systemen im Automotive. Das heißt, die arbeiten nach ganz anderen Standards und sie haben eine hochautomatisierte Fertigung. Das heißt, der Motor wird selber produziert und die ganze Fertigung ist hochautomatisiert.
Was also beim Fahrrad nicht funktioniert, funktioniert in dem Bereich.
Weil das natürlich ein ganz anderer Formfaktor, also ganz andere Möglichkeiten Automatisierung hat. Und das ist tatsächlich lustigerweise so, dass die auch die Ingenieure, also ich hab sie auch gefragt, wie gibt es das, dass ihr das schafft, was relativ viel Innovation in diesen Motor zu packen? Und momentan ist dieser Motor, was Leistungsdrehmomentdichte und Gewichtverhältnis ist momentan einer der Top-Positionen im Markt. Und wie können Sie das schaffen? Und Sie haben gesagt, Sie können es mir nicht genau sagen, weil Sie einen heiden Respekt vor den Großen haben, wie im Bosch und so weiter, die finden Sie total toll. Sie sagen aber, Sie glauben, der Unterschied liegt schon ein bisschen daran, dass Sie haben 100 Ingenieure in den gleichen Raum gesetzt. Das heißt, die mussten miteinander arbeiten. Die konnten sie eben nicht zurückziehen in andere Departments oder irgendwo. Die mussten, das ist wirklich wie es da, die mussten im gleichen Gebäude arbeiten, im gleichen Raum und mussten in Anführungszeichen miteinander reden. Das ist der Startup-Trick, damit einfach die ganze Kommunikation viel fließender ist. Und sie haben gesagt, sie müssen gar nichts. Also da war nicht der Plan hinter, ihr müsst bis dorthin liefern. Ich glaube, aus, das ist das reine Invest und sagt, macht einfach einen Motor, der so gut ist. Und der einfach immer diese circa, wir sagen diese 25er-Regel hat, 25% besser als der Rest, einen harten Fakt, einen soften Faktoren, damit wir überhaupt eine Chance haben, weil ansonsten braucht uns niemand. Das ist eine relativ kluge Erkenntnis. Und nachdem es ein Mittelständler ist, gibt es einen starken Entscheider, der sagt, ich mache das und ich werde das durchziehen. Es ist mir wurscht, was es kostet. Und es gibt keinen Vorstand, der irgendwann mal sagt, okay, wir gehen jetzt aus dem Markt wieder raus, weil es dauert uns zu lange, sondern der
Oder VC,
der sagt, das dauert und sei es zu lange, der sagt, nee. Mhm. Und es war, ehrlich gesagt, auch bei, ich glaube, bei Bosch ein relativ wichtiger Fakt, weil die einfach auch den Dr. Denner jemand hatten, der das einfach ganz klar als Commitment hatte. Mhm. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Und es gibt andere Beispiele aus dem Automobilbereich, die das tatsächlich sehr sprunghaft waren und die entweder nicht aus der Kurve kommen oder die jetzt schon wieder vom Markt verschwunden sind. Mhm. Und ich glaube, dieses Commitment, diese Langfristigkeit, die man vom Fahrradmarkt braucht, und die Tatsache, dass solche Themen wie zum Beispiel, wenn es ein Qualitätsproblem gibt beim Motor, müssen die Ingenieure, die leitenden Ingenieure raus zu Endkunden oder zu Händlern und müssen es reparieren. Und das machen die genau so lang, bis dann wirklich das Problem nicht gelöst ist, sondern das Problembewusstsein da ist. Also das Verstecken irgendwo in einer Hierarchie gibt es einfach nicht. Das ist typisch, Startups arbeiten so, das nennt man hier eat your own food. Und das hat dazu geführt, dass sie tatsächlich einen Antrieb, ein System entwickelt haben, das sehr, sehr erstaunlich, erstaunlich potent ist. Und von der Fertigungsqualität her, durch das stark automatisiert ist, ist es fast logisch, dass der Qualitätsniveau auf einem gesunden Niveau ist. Also, Sisi, ich weiß, die typisch Tussbass redet wahnsinnig vor ihr und das soll kein Verkaufstext werden.
Nein, mich interessiert sie auch. Also ich will wissen, ich will verstehen, warum ist dieser Preispunkt möglich? Ja. Ich möchte vor allem die Zugänglichkeit zu Produkten für eine möglichst breite Bevölkerungsschicht haben. Und wir sprechen immer viel von tollen, wirklich wunderschönen Fahrrädern, tollen Produkten und Innovationen und wir liegen bei Preisen, das haben wir auch beim Eurobike Award gemerkt und das war sicherlich auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir können Innovationen aufzeigen, die in einem Preissegment von 10.000 liegen, von 7.000 liegen und jetzt haben wir hier etwas, das in einem Produkt aufgeht, das bei 2.500 losgeht und dann ein bisschen gestaffelt nach oben. Und das ist mir ein Anliegen. Und dass es sowas gibt, danach suchen, glaube ich, Menschen. Das muss jetzt nicht Hefer sein. Die können auch woanders landen. Das ist mir egal. Absolut, aber dass ihr da sicherlich einer der Antreiber seid. Und da bin ich auch nicht die einzige Journalistin, die das sagt. Das liest man ja auf breiter Front. Und das zu verstehen, aber den Hintergrund zu haben und dann sicher zu sagen, okay, ich kaufe hier jetzt kein Produkt, das erstens auseinanderfällt, Also, dass die Qualität gesichert ist, dadurch eine Langlebigkeit, weil das ist für mich natürlich Nachhaltigkeit auch immer so ein Thema. Und außerdem möchte ja, sich keiner mit irgendwas rumärgern, was wieder auseinanderfällt. Ja, klar. Und zweitens auch die Erklärung dahinter, weil bei China the bells ring, ja, bei Maisach nicht.
Da, ja, klar.
Da ringen no bells. Wir wissen, wie teuer München ist.
Yes, und Sissi, zwei Punkte, damit wir das Thema China nochmal kurz abschließen können. Ich weiß nicht, wer die Geschichte, ich bin halber Historiker, habe ich das Gefühl, wer die Geschichte von Made in Germany kennt. Kennst du diese Geschichte, woher Made in Germany kommt?
Ich glaube, ich habe es ja schon mal gehört, aber es ist nicht so präsent, nee.
Nee, also Made in Germany war Brandmarkung.
Ach ja, mit die Briten wollten uns eins auswischen.
Genau.
Ja, genau.
Nein, nein, also andersrum, wir haben, die Deutschen haben nichts Besseres zu tun gehabt, als britische, sehr, sehr hochentwickelte Produkte billig zu kopieren, weil wir ein Spätstart in der Industrialisierung waren und haben das extrem schlechte Qualität günstig geliefert. Die Briten fanden das weniger gut. Die haben gesagt, Leute, jetzt, ihr müsst einfach Made in Germany draufschreiben, weil Made in Germany, damit jeder weiß, okay, das ist in Deutschland gemacht, okay, ist gleich Müll. Jetzt haben die Deutschen aber nicht aufgehört, durch das, dass du kopierst. Kopieren ist tatsächlich die Art und Weise, wie wir Menschen lernen. Also du lebst, wir kopieren unsere, spielen ist Leben kopieren. Was passiert ist, dass plötzlich die Deutschen besser und besser geworden sind und plötzlich irgendwann mal Pari waren und irgendwann kam es zur Bedeutungsumkehr. Plötzlich war der Kopist der, der eigentlich die bessere Qualität geliefert hat und plötzlich gab es eine Bedeutungsumkehr, dass Made in Germany zum Qualitätssiegel wurde. Und I would predict, dass das Gleiche mit Made in China gerade passiert. Also es gibt, alle Apple-Produkte sind praktisch in, zum großen Teil in China gefertigt. Wir müssen einfach nur umdrehen und hinten drauf schauen. Das war aus Kostengründen und es dreht sich in der Fahrindustrie. Rahmenbau muss man ganz klar sagen, mittlerweile ist Fernost für die Qualität der Rahmen ausschlaggebender, tatsächlich mehr Qualitätssiegel als Made in Germany. Also Rahmen Made in Germany würde ich jetzt erstmal, tatsächlich, darf ich gar nicht laut sagen, wäre erstmal vorsichtig. Und das wird uns bei China tatsächlich auch passieren, ob uns das gefällt oder nicht. Ich bin jetzt ein großer China-Verfechter, nein. Ich versuche bloß fair zu sein und mir nicht von eigenen persönlichen Eitelkeiten leiten zu lassen. Und ich würde voraussagen, dass wir in 10 Jahren über Made in China ganz anders reden, als wir heute reden. Mhm. Wir sind jetzt schon an der Grenze.
Ja, ich habe mir das schon vor 10 Jahren gedacht, dass es irgendwann mal kommt. Es wird ja schon long time predicted, aber wir hatten auch ein tiefes Loch in den letzten 3 Jahren durch Corona, muss man auch sagen. Und die geopolitischen Herausforderungen sind auch da und Supply Chain Issues und so weiter. Yes. Also, was passiert? Diese Unsicherheit ist sicherlich prägend. Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, Wissenschaftler, denen wurde vom Innenministerium nahegelegt, nicht mehr nach China zu reisen, vor allem nicht mit einem Laptop. Aber auf der anderen Seite, man hört natürlich auch gerade sowas, dass BYD, chinesische Marke, auf dem europäischen Markt sehr gut funktioniert, weil sie es auch auf den europäischen Markt adaptieren, weil sie es sehr, sehr überraschend solide. Ich bin noch nie BYD gefahren. Keine Ahnung. Aber dieses Einschlafen, es ist ja auch ein Rhythmus, es ist ja auch ein Wellengang. Ja, dieses Einschlafen in unserer Industrie und das Ausruhen, das sieht man wahrscheinlich im Automotive-Bereich am deutlichsten. Aber jetzt haben wir ja dich, Gott sei Dank, und du schläfst gar nie.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht erzähl mal ein bisschen was zu dir, weil das...
Warte, es ist ein Punkt bin ich noch schuldig. Ich bin einen Punkt schuldig, einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Der ist eine gute Überleitung, wieder der nächste Cliffhanger zu mir selber. Ich war die letzten 5, 6, 7 Jahre eigentlich wahnsinnig enttäuscht von der E-Bike-Industrie. Wahnsinnig enttäuscht. Also wirklich... enttäuscht bis angewidert. Erstens, für mich sind die E-Bikes getrieben durch einen großen Amerikaner. Grundsätzlich meine Einstellung ist, ein E-Bike ist kein Fahrrad mit Motor. Ein E-Bike ist kein Fahrrad mit Motor. Ein Fahrrad braucht keinen Motor. Fahrrad, und es ist ja dieses ganze Electric, also Acoustic-Bike, Non-E-Bike, diese ganze Schwachsinn, ist einfach Fahrräder. Seit 200 Jahren immer Fahrräder. Und ein Fahrrad, wenn man sich die Geschichte des Fahrrads anschaut, das Fahrrad hat schon unterschiedlichste Mobilitätsformen hervorgebracht. Das erste, eins davon war das Motorrad, naheliegend. Und das zweite, das wissen viele nicht, das Auto, die ersten Autos waren zum großen Teil aus Fahrradtechnologie entwickelt. Und das erste Serienauto der Welt, der Mercedes, hatte tatsächlich den Namen Velo. Und es war zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar, ob die Dinge einfach fahrende Fahrräder sind. Aber jetzt sieht man schon, das heutige Auto und das Fahrrad haben nichts mehr gemeinsam. Motorrad neben Fahrrad gestellt, merkwürdig, haben nichts mehr gemeinsam. Und der gleiche Weg wird auch dem E-Bike beschert sein. Das heißt, das E-Bike koppelt sich aus dem Fahrrad ab und ist eine völlig neue Mobilitätsform, ist ein völlig neuer Sport und ist eine völlig neue, wird eine völlig neue sollte eigentlich eine eigene Kultur, eigene Technologie entwickeln. Das passiert jetzt gerade. Was plötzlich im Markt passiert ist, dass der Markt jetzt konservativ wurde. Wir haben die Akkus versteckt, wir haben die Displays versteckt, der Motor muss extrem leise sein, wir reduzieren gerade die ganzen Unterstützungsstufen, damit es ja wieder zum Fahrrad wird. Hat ganz damit zu viel zu tun, dass diese klassischen Fahrradfirmen jetzt alle konvertieren mussten und die Produktmanager eigentlich immer nur gern Rennrad fahren, aber jetzt E-Bikes bauen müssen und jetzt bauen sie sich die E-Bikes, die sie gerne selber hätten. Das heißt, das E-Bike wurde jetzt relativ stark beschränkt, dass wir technologisch einfach viel mehr explorieren, dass wir viel mehr Assistenzsysteme rein, dass wir ein komplett neues Fahren entwickeln. Und jetzt wird es eher wieder zum Fahrrad. Das ist das Erste, wo ich echt enttäuscht war. Und das Zweite, wo ich am meisten enttäuscht war, ist, dass die E-Bike-Bubble solche Höhen getrieben hat, dass du harte Zeit hast, um irgendwas im vierstelligen Bereich zu finden. Also 15.000 Euro E-Bikes sind mittlerweile überhaupt kein Thema mehr. Und die Preise haben so angezogen und ehrlicherweise grundlos angezogen, die Dinger. Also wenn ich mal anschaue, was die Technologie, wenn man sich einfach mal die Spezifikation miteinander vergleicht, dann ist teilweise in einem 2.500 Euro Bike das gleiche wie in einem 8.000 oder 9.000 Euro. Denn die Schlüsselkomponenten sind komplett identischen. Und das ist natürlich schon hart, das an Konsumenten zu erklären. Das heißt, die E-Bikes haben lange Zeit nicht mehr das gekostet, was sie kosten müssen, sondern was sie kosten können. Und so werden wir die Mobilitätswende sicher nicht hinkriegen, weil es plötzlich zum Elitarismus wird. Und das war einer der Gründe, warum ich tatsächlich mich persönlich, obwohl ich echt andere Angebote hatte für Hefa, an Hefa-Board gesprungen bin, weil ich glaube, dieser demokratisierende Aspekt des E-Bikes, diese unglaubliche Potenzial, unglaubliche Treiber der Verkehrswende zu werden, hat zwingend damit zu tun, dass wir diese Mobilitätsform auf einer hohen, möglichst hohen Qualitätslevel vielen Menschen zugänglich machen. Und das ist gerade in jetzigen Zeit natürlich auch der Preis. Und da ist unsere Preispositionierung nicht mehr die, was es kosten könnte, weil wenn wir das wirklich verlangen würden, was es kosten könnte, könntest du anstatt diese 2.500, 3.500 oder fast 4.000 Euro draufschreiben, weil die Qualität die gleiche ist, die Komponenten kann man vergleichen, sind die gleichen und ausstattungstechnisch ist es deutlich besser. Aber ja, na, wir kalkulieren da anders, weil wir einfach schlicht und ergreifend wollen, und es ist eine Absicht dieser Firma, dass Mikromobilität, zu dem das E-Bike einfach mal zählt, für möglichst viele Menschen zugänglich sein wird. Und wir sollten nicht vergessen, dass 2.500 Euro für viele Menschen ein unglaublich viel Geld ist. Und dieser Zynismus des E-Bike-Markts, dass man diese 2.000-Euro-Grenze, diese unter 3.000-Euro-Grenze so sträflich vermisst, dass man sagt, da gehen wir gar nicht mehr rein, das interessiert uns gar nicht mehr, damit lassen wir ganz viele Menschen entweder komplett außen vor oder sie müssen eine sehr schlechte Qualität akzeptieren, die nicht dazu führen wird, dass sie gern E-Bike fahren und das Auto dazwischen stehen lassen. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich hier bin und warum ich diese Preispositionierung auch mitkämpfe, dass wir möglichst viele Menschen eine hohe Qualität zugänglich machen.
Ja, und die Preispolitik, wenn man mal bei der griechischen Mythologie bleibt, dann ist da auch eine gewisse Hybris möglicherweise versteckt und ja. Der Fall ist dann möglicherweise auch nicht
so. Wie wir jetzt gerade sehen. Es gab Hersteller, die gnädigerweise von 15 auf 12.000 Euro reduziert haben. Das sind 3.000 Euro. Also wenn die das einfach mal reduzieren können, und ich kenne die Einkaufspreise, ich weiß nicht, wie die das, also unter uns gesagt, teilweise die Marge ist dann schon, ich weiß nicht, ob die nicht, wie die kalkulieren, aber es ist teilweise nicht mehr nachvollziehbar. Wenn ich als Kunde würde mich total verarscht fühlen. Und ehrlicherweise, das erste Mal in meiner professionellen Karriere habe ich das Gefühl, wenn es dann zum Preis kommt, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, bei so einem Verkaufsgespräch oder bei Beratungsgespräch, jetzt kommt der Punkt, auf den ich mich am meisten freue. Früher war es genau das Gegenteil. Da war es dann so, okay, was kostet es? Oh Gott. Und das fühlt sich für mich einfach besser an.
Ja, nachvollziehbar. Also, ja, spannende Ausführung. Wirklich, das ist, wie gesagt, bei dir immer der Fall. Vielleicht auch eben, weil du so einen tiefen Einblick hast. Wie kam das denn? Also du hast Produktdesign studiert.
Ja.
Wie bist du zum Fahrrad gekommen?
Also ich bin erblich schwer vorbelastet. Meine Eltern haben ein Fahrradgeschäft. Also ich habe meine ganze Jugend damit verbracht, Fahrräder zu verkaufen, Fahrräder zu montieren, Fahrrad zu fahren. Also ich kenne den Markt aus der Perspektive. Und wirklich, wirklich grassroot. Meine Eltern sind ein kleiner Laden in Ammerang, im schönen Chiemgau. Und ich weiß auch, wie es für einen Händler ist, wenn er nichts verkauft, wie es dann geht, wobei der Laden immer sehr, sehr gut gelaufen ist und sehr früh auf E-Bikes gesetzt hat. Ich wollte aber nie in die Fahrradindustrie. Aber es gab tatsächlich mal so ein Schlüsselerlebnis, das mir erst sehr viel später bewusst wurde. Ich war mit meinen Eltern auf der Eurobike und ich war so wirklich so ein Bursch vom Land. Diese glitzernde Welt, alle waren total cool, alle sind rumgerannt mit diesen Hangtangs und mit den schillernden großen Trucks und ich war völlig baff. Und wie es junge, also so Teenager gerne tun, ich musste dann träumen, dass ich irgendwann mal in dieser Industrie mal jemand bin, rumrennen und alle kennen. Und ich habe das aber vergessen. Und es gab dann tatsächlich bei meiner Zeit bei Highbike, da komme ich dann gleich drauf, die Situation, da bin ich dann wirklich stehen geblieben auf der Eurobike und habe mich an diesen Traum erinnert. Und er ist tatsächlich fast 1:1 real geworden. Das heißt, ich habe da schon so Vorprägung gehabt, habe aber dann tatsächlich Design studiert, ich wollte was Ordentliches machen, in Anführungszeichen. Bin dann in unterschiedliche Agenturen gegangen und habe dann einer großen Agentur gearbeitet mit einem der Partner, haben uns dann selbstständig gemacht und wir waren der festen Überzeugung, dass wir nur in Märkte gehen, bei denen gerade disruptive Veränderungen stattfinden. Und da habe ich mich daran erinnert, als mein Diplomarbeit schon ein E-Bike war und ich gesagt, Lutz, wir sollten uns eigentlich das E-Bike anschauen. Sind wir auf die Eurobike gefahren und ich war damals gebranntes Kind vom E-Bike, weil für mich war das E-Bike einfach nur schwer und damals die Systeme waren nichts. Jetzt ist aber zwischen meiner Diplomarbeit und dem 2006, wie wir auf der Eurobike waren, sehr viel Zeit vergangen. Der Lutz springt aufs E-Bike, kommt zurück und war völlig von den Socken. Er sagt, das ist die Zukunft, wir müssen unbedingt rein. Und dann habe ich gedacht, was hat er denn? Bin selber auf das Ding gesprungen und habe eine Runde drin und gedacht, meine Fresse hat sich dafür entwickelt. Und wir beiden war klar, das ist einer der Märkte, die werden, das geht durch alle Wände. Wir haben dann den grotesken Idee gehabt, wir gründen gleich eine E-Bike-Marke, haben dann Investoren gesucht, haben tatsächlich Investoren gefunden und haben auch mit einer Firma gesprochen, die gerade einen Lead-Customer suchen. Das war ein Reutlinger Unternehmen, ein relativ großer Konzern, der in dieses Thema einsteigen wollte. Und das war die Firma Bosch und die haben wir damals kennengelernt, aber auf einer völlig anderen Ebene. Und das hat dann ein Stück weit dazu geführt, dass ich tatsächlich im Zuge dieser, also wir waren ja auf dem Wege weg, E-Bike-Hersteller zu werden. Ich wusste aber über das E-Bike oder über die Fahrräder viel genug, dass ich wusste, das ist relativ schwierig. Und Lutz, vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Beratungsaufgaben übernehmen und da ein bisschen lernen und schlicht und ergreifend uns den Markt anschauen. Wie es ehrlich gesagt ein bisschen, wie man in Bayern sagt, schier geworden. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine Eltern Händler von Highbike Pinora sind und wir haben dann tatsächlich, ich gesagt, hey, Lutz, überhaupt kein Problem, wir kennen die Susi Poelo, die Chefin von Minora, und wir gehen auf die Messe, reden mit ihr und dann ist das alles safe. Das haben wir dann auch gemacht, wir waren auf der Eurobike, aber wer die Susi Poelo kennt, das ist die Geschäftsführerin, der damalige Geschäftsführerin der Minora, das ist wirklich ein Atomkraftwerk auf zwei Füßen. Und,
auch familiär vorbelastet?
Ja, also unglaublich tolle Person. Aber erst einmal einschüchtern, weil sie wirklich, also die ist aus dem Besprechungsraum raus, in Susis Stechschritt, den ich später dann gut kennengelernt habe. Und es passiert, dass bei uns beiden der Mut völlig verlassen hat. Und wir haben dann, das darf man gar nicht laut sagen, ich habe dann meine Mutter gebeten, sie zu fragen auf der Hausmesse, ob wir ihr einen Brief schicken dürfen, eine E-Mail schicken dürfen. Kein Scherz. Susi, die kannte mich ja und hat gesagt, ja, schickt's mal. Und wir haben denen vier Fragen geschickt. Also die eine Frage war, glaubt sie auch, dass das E-Bike durch alle Decken gehen wird? Hat sie aufgestellt dafür? Wie macht sie das und braucht sie jemanden? Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich einen Termin bei denen bekommen haben und es war ein wahnsinnig frostiges Meeting, weil es waren zwei Hanseln, die denen erzählen, wie der Hase läuft. Das fanden die gar nicht so gut. Aber sie haben gesagt, okay, sie geben uns ein Projekt. Das Projekt war beim kleinen 20 Zöller ein bisschen was zu ändern. Das hat dazu geführt, dass wir es komplett umbaut haben und damit in der Tagesschau waren. Und das war natürlich der nächste Auftrag, weil das gesamte Redesign der Marke Vinora, das ganze E-Bike-Portfolio komplett neu innerhalb von einer Saison und ein Side-Projekt, ein sportives E-Mountainbike. Wir haben es vorgeschlagen, wir haben gesagt, ja, der Markt wird sich über vier Stufen entwickeln. Eines da ist Emotionalität und es ist sportiver Markt. Ihr braucht da was und wir machen euch zwei Studien. Ein Rennrad, ein sehr schnelles Rennrad, das Thema Onroad Racing und das Offroad Racing. Und die fanden es erst ganz toll, bis dann der Felix Poelo, der Mann der Susi und der Head of Product Management, gesagt hat, nee, er möchte was zu verkaufen. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir eine bestehende Plattform und machen ein E-Mountainbike draus. Aber wir machen da E-Mountainbike draus, das den Namen auch verträgt. Kein Nabenmotor, sondern wir haben damals auch uns erinnert, okay, der Bosch kommt jetzt, sehen wir den Motor. Der hängt aber blöderweise unterm Tretlager. Jetzt drehen wir den einfach, habe ich gesagt, okay, jetzt drehen wir den nach innen. Dann ist er perfekt geschützt und die Durchfahrtshöhe ist und schaut, und das ist einfach ein ganz klares Statement, dieser Motor ist nicht irgendwo, sondern ist im Zentrum. Ich bin ein E-Bike, ich bin ein E-Mountainbike. Wir nehmen das total ernst, es ist kein Spielzeug, sondern es ist das you keep what you promise. Und das ist dann tatsächlich auch ausgestellt worden auf der Eurobike, hat allerdings das Marketing versucht, das nur zu finden, indem sie keinen Platz für dieses Modell gelassen haben. Das heißt, haben wir dann, Susi, Felix, ich und der Franz Plattner, haben das dann an Stahlseilen nur irgendwie aufgehangen. Und am ersten Messetag war es dann so, Messe geht auf, plötzlich Riesentraube um dieses E-Mountainbike. Susi und ich stehen nebeneinander, damals noch Herr Tuspas und Frau Poelo, und ich sage, na Frau Poelo, glaubst du, dass was wird? Dann sagt die Susi Poelo, ja, das wird groß. Müssen wir uns unterhalten, wir sollten das Thema sehr ernst nehmen. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, es ist relativ schnell gegangen, also es war dann extrem erfolgreich und ich bin dann auch gewechselt, also zu ausschließlich Highbike als Design Director und Marketing Director, und wir haben damals relativ viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Also das erste E-Enduro, das erste Carbonfolie, das erste bla bla bla. Und also Themen eingeführt wie das Kitblade, der Motorenschutz. Wir waren die Ersten, das gemacht, die erste Motorenintegration. Also viele dieser Dinge, diese Reinheitsgebote, die wir jetzt kennen, sind in dieser Zeit entstanden.
Du warst aber auch am Anfang eben der Sünder schlechthin, der Sündenfall. Ja,
ja,
also für die Mountainbiker, das war ja eine Riesenkatastrophe. Da hing dieses Rad mit E dran. Ja, was macht denn der Highbike? Und wie ging das da durch dieses Schlamassel am Anfang durch dieses Bashing? Es war ja ein harter Shitstorm.
Es war hart. Es war echt richtig hart. Aber ehrlicherweise, das ist das, was jeder, der jetzt irgendwie neue Wege geht, jeder, der ein Startup gründet, die höchste und wichtigste tatsächliche Qualifikation ist Resilienz. Weil du wirst, wenn du etwas neu machst, trittst du irgendjemand auf die Füße. Und das wird dazu führen, dass du sehr schnell sehr wenig Freunde haben wirst. Und bei mir war es tatsächlich so, ich werde es nie, also gerade in Münchner Kreisen, ja, was magst du denn? Ja, Designer, oh, Mode, nein. Grafik, nein. Produkte, oh, Autos, nein. Was magst du denn dann? E-Bikes. Und da war das Gespräch vorbei. Mhm. Und da wieder einer den Namen Highbike in den Mund genommen hat, dann war ich tatsächlich the most burned person. Aber mir war völlig klar, 100% klar, und das ist tatsächlich so, da gibt es lustigerweise Interviews, die das belegen. Ich habe gesagt, in 10 Jahren wird auf der Eurobike das Dominierende, das E-Mountainbike, das normale Null sein, das normale Normal, das neue Normal sein. Und das ist total verlacht worden, angefeindet, verlacht, aber mir war das ehrlich gesagt völlig egal, weil es war klar, dass es funktionieren wird. Darum ist mir das jetzt auch wurscht, mit ehrlicherweise mit Maisach, kleiner Hersteller, und mit einem chinesischen Kooperationspartner, weil ich sage, das wird sowieso die Regel werden und es wird sowieso auch funktionieren. Also ich habe das Gleiche für das Highbike hatte hier wieder. Und es hat 10 Jahre, fast 15 Jahre gedauert.
Promising. Was kommt da noch? Was sieht der Visionär?
Also, wir haben vor 10 Jahren, tatsächlich habe ich mal so die E-Bike Evolution Roadmap mal zusammengeschrieben. Das heißt, ich habe versucht, das grafisch, so wie das Zukunftsinstitut mal gemacht hat, schaut aus wie so ein U-Bahn-Plan von München, so die Zukunft mal versuchen in eine Form zu bringen. Weniger zu Gut-Feeling zu schätzen, sondern einfach schlicht und ergreifend Cause and Effect. Das soll heißen, erst wenn eine Technologie vorhanden ist, also ohne die Lithium-Ionen-Technologie hätte es das E-Bike, hätte es ja die Laptops und die Smartphones nicht geben können. Das heißt, es kommt immer Technologie, die für einen Megatrend plötzlich die richtige Lösung, die richtige Ingredienz wird, um eine Lösung zu bieten, um diesen Megatrend zu catchen. Und ich glaube, und der Grund, warum ich sage, dass es 10 Jahre alt ist, weil tatsächlich diese Vorhersagen, die vor 10 Jahren getroffen wurden, tatsächlich jetzt relativ gut in Erfüllung gegangen sind. Der Markt wird sich über 4 große Schritte meiner Meinung nach entwickeln. Die ersten 2 haben wir hinter uns. Der erste war die Funktionalisierung, das war das Pedelec-System, also das interaktive Mensch-Maschinen-System. Das Grundvoraussetzung für die gesamte Erlebnisqualität ist. Aber es ist Erlebnisqualität. Es ist eben nicht dieser rein funktional-rationale Ansatz, sondern das E-Bike ist eigentlich durch die Erlebnisqualität, durch dieses Superman-Effekt, also dass die Maschine mich so interaktiv unterstützt, dass ich mich plötzlich deutlich stärker fühle, als ich wirklich bin. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Menschen diese Reichweitenangst haben. Das ist nicht, weil sie dann wie beim Auto stehen bleiben, sondern sie verlieren dieses Gefühl. Deswegen hassen sie ja, das über 25 drüber zu fahren, weil so viel mehr Widerstand hat der Motor nämlich gar nicht, sondern wir fallen zurück in das, was wir sind, relativ ineffizielle, mittelmäßige Wesen. Mit so einem Antrieb sind wir plötzlich Superman, und das Gefühl will keiner verlieren. Und darum war es klar, dass diese Lebensqualität, dieser Superman-Effekt natürlich vor allen Dingen im Sport dazu führen wird, dass er seine völlige Blüte erreichen wird. Und uns war klar, dass der nächste Schritt muss eigentlich die Emotionalisierung sein. Und Emotionalisierung im Fahrradmarkt oder im gesamten Markt, in vielen Märkten ist immer Sportlichkeit. Und es war klar, dass sowas wie das E-Mountainbike ein extrem wichtiger Treiber werden wird. Also der zweite Schritt ist die Emotionalisierung. Und sobald das abgeschlossen ist, in dieser Phase, ist das E-Bike mittlerweile aus einer Nische, also nur für alte Fahrer, mittlerweile in jüngere Zielgruppen angekommen, viel breitere Zielgruppen, ist sozial so akzeptiert, dass es den nächsten Schritt gehen wird und dass die Technologie da sein wird, dass das E-Bike die Innenstädte erobern wird. Und da sind wir jetzt gerade dabei, also diese Urbanisierung. Und da sind ein ganz wichtiger Treiber die Cargos, und ohne das E-Mountainbike, diese Technologie des E-Mountainbikes, diese starken Motoren, diese starken Bremsen, hätten die Cargos nie eine Chance gehabt. Wir haben erst diese starken Motoren braucht. Wenn man schaut, die neuen Cargo-Motoren sind im Grunde genommen E-Mountainbike-Motoren plus. Bremsen und so weiter ist alles drüber gewandert. Das heißt, jetzt auf der oberen Ecke, in dieser High-Performance-Richtung, werden sich die Cargos ganz stark entwickeln, und auf der gegenüberliegenden Seite ist der ganze Leitassist für diese leichten, tragbaren Urban-Bikes. Das heißt, auch wieder mal Cause and Effect. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade spüren. Das ist ja eigentlich auch keine große Voraussage mehr, weil das passiert jetzt gerade ganz stark. Was aber als nächstes passiert, und das ist der vierte, der abschließende Punkt, das ist tatsächlich der große Kristallisationspunkt der Verkehrswende, aus den Cargo-Bikes, das sind bereits keine Fahrräder mehr, sondern es sind mehrspurige Vehikel, bei denen nicht nur ein Insasse, also ein Fahrer fährt, sondern eine ganze Reihe, also da fahren bis zu drei Menschen drin. Das Ganze ist nicht mehr zweidimensional, dreidimensional, teilweise mehrspurig, teilweise auch geschlossene Innenräume. Das heißt, plötzlich hast du Exterior und Interior. Jetzt plötzlich verlässt es das klassische Fahrrad, und was sie daraus entwickeln werden, werden sogenannte LEVs sein, also Light Electric Vehicles. Wirklich sehr, sehr leichte Fahrzeuge, bei denen man am Anfang sicherlich noch mittreten wird, bei dem aber der Fahrer nicht mehr drauf, sondern drinnen sitzen wird. Weil natürlich der Schritt dorthin, dass wir diese 180 Regentage irgendwann mal dadurch lösen, dass wir in einem geschlossenen Compartment drin sind. Also diese Velomobile gibt es ja jetzt schon, die natürlich jetzt so wahnsinnig gebastelt ausschauen, und viele sagen, Mensch, aus dem wird nie was. Das, wenn ich 100 Euro drauf wetten würde, dann würde ich auf den nächsten Schritt wetten, dass aus diesen E-Bikes sehr leichte Mobilitätsformen entstehen, die perfekt für die Stadt custom-tailored sind. Das Auto war nie für die Stadt gebaut, nie und nimmer. Wir haben es nur in die Städte gehört, weil wir nichts anderes gehabt haben. Die Dinger werden tatsächlich für die Stadt entwickelt werden diese ganzen gesetzlichen, in Anführungszeichen, Grauzonen nutzen, dass ich mit so einem Ding auf dem Fahrradweg fahren darf, damit ich riesen Vorteile habe. In ein paar Jahren haben wir 30 in die Städte, das heißt auch geschwindigkeitstechnisch bin ich pari, habe aber mit der ganzen Anschaffungskosten, laufenden Kosten und auch mit der ganzen Parkplatzsituation und den ganzen Umweltbeschränkungen Riesenvorteile. Das heißt, es wird sich eine natürliche Verschiebung geben. Das Auto wird aus der Stadt immer mehr rausdrängt, es werden Flächen frei, und da werden diese kleinen Velomobile am Anfang nur zu treten, das große Rennen machen. Und daraus wird eine ganz neue, echte, also innerurbane Mobilitätsform entstehen. Und die wird, also ich würde sagen, in 10 bis 15 Jahren werden wir uns die Augen reiben auf der Eurobike. Wir werden uns gar nicht vorstellen können, dass das ein normaler Mensch, wenn wir jetzt rausbieben, da würde man gar nicht verstehen, dass es rein rechtlich gesehen und technologischer E-Bike ist. Und es wird die radikalste Veränderung im gesamten Markt werden. Aber dann sieht man schon, das hat mit dem Fahrrad dann überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn wir nicht den Mut haben und eine Division haben, das Fahrrad mal Fahrrad sein zu lassen und das E-Bike mal E-Bike werden zu lassen, dann werden wir einfach nur Zeit verlieren. Aber es wird sowieso kommen. Und jetzt Rückfluss auf HEFA, gehen wir in diese Richtung? Ja, klar.
Mega spannend. Also ich hoffe, dass die 100 Euro, die du jetzt so niedrig auf die Wette skaliert hast, nur so Heferpreise sind und du eigentlich auch 10.000 Euro drauf wetten würdest.
Nee, also ich würde 10.000 Euro wetten. Das wäre mir egal.
Hervorragend. Hey, wir haben den Rahmen gesprengt.
Yes, war zu erwarten.
Wir sind der längste Podcast ever.
Oh, scheiße.
Und das war sowas von zu erwarten. Ach, oh ja. Vielen lieben Dank dir, Alex. Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen.
Ja. Gerne.
Regelmäßig, weil die Einblicke, die sind wirklich Gold wert. Ich finde es super spannend. Ich danke dir für deine Zeit und danke allen ZuhörerInnen, wie stets, und nimm fleißig das Rad.
Yes. Wir brauchen mehr Menschen auf Fahrrädern, damit die Welt sehr schnell sehr viel besser wird.